Also Professor Dr. Zollner,
es gibt seit 2015, meine ich, ein neues, für Deutschland neues Konzept in der medizinischen Versorgung. Das nennt sich, oder in den medizinischen Berufsfeldern, Bildern, das nennt sich Physician Assistant. Englischer Begriff, wo kommt das Ganze denn her? Wo kommt das Ganze denn her, geschichtlich?
Physician Assistant, Arztassistent, ist in der Tat ein neues Konzept in der Bundesrepublik, das von der Bundesärztekammer sehr gefördert wird. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist die demografische Entwicklung. Es gibt immer weniger Fachpersonal, nicht nur ärztlich, sondern auch unsere kompetenten nichtärztlichen Berufe aus der Pflege, aus der MFA und die Notfallmedizin. Die zukünftige Versorgung kann nur gewährleistet sein, wenn wir die Kompetenz von den sogenannten nichtärztlichen Fachberufen heben, die ja ohne Zweifel vorhanden ist, und durch ein wissenschaftliches Studium akademisieren, sodass dann diese Berufe, insbesondere der Beruf des Arztassistenten, des Physician Assistant, ärztliche Tätigkeit leisten kann. Es kommt aus den USA, wo es den Physician Assistant seit 50 Jahren gibt. Und die USA, Niederlande haben es übernommen, angelsächsische Länder haben es übernommen, ist dieser Beruf gar nicht mehr wegzudenken. Um was handelt es sich? Nicht ärztliche Fachberufe werden ausgebildet, weitergebildet, muss man sagen, in einem wissenschaftlichen Studium. Und erlernen insbesondere auf der praktischen Ebene ärztliches Handwerk. Dieses ärztliche Handwerk kann dann in der Klinik, in der Praxis ausgeübt werden, immer in der Verantwortung einer Fachärztin, eines Facharztes, ähnlich wie wir es ja auch Assistenzarzt-Oberarzt-Verhältnis kennen, und führt zu einer Entlastung. Das Ideal dabei ist, dass diese Berufe schon eine große Kompetenz mitbringen in ihren angestammten Berufen und zusätzlich als Add-on durch ein wissenschaftliches medizinisches Studium in die Lage versetzt werden, eben diese ärztliche Tätigkeit anzuwenden. Interessant ist, dass man auch sich darüber Gedanken gemacht hat, und das sind schon Konzepte vorhanden, dass auch Abiturienten direkt in dieses Studium einsteigen können, ohne gegebenenfalls vorher einen nichtärztlichen Fachberuf erlernt zu haben. Das geschieht, indem wir auch im Medizinstudium in einer sogenannten Vorklinik 2 Semester ihnen Inhalte von medizinischen Fachberufen, z.B. medizinische Fachangestellte, nahegebracht wird, die sie in der Lage versetzt, dann in einem Hauptstudium dieses zu studieren, mit tollen Weiterbildungsmöglichkeiten zum Fach-PA, zum Master. Man kann sogar promovieren zum Doktor Med. Jetzt habe ich es vergessen, wer ist das Ding? Dr. Rea Medic, genau. Also, durch die Akademisierung wird die medizinische Versorgung auf eine ganz breite Ebene gestellt, die die Kompetenz mehrerer Berufe vereint. Das macht auch diese Berufe attraktiver, eben auch für Abiturienten, für fachhochschulreife Absolventen, aber auch für unsere bereits medizinisch existierenden Berufe.
Okay, also das kommt aus den USA ursprünglich. Warum hat sich das dort entwickelt? Auch aufgrund von irgendwelchem oder demografischem Wandel oder weil medizinisches Personal gefehlt hat? Oder wo kommt das her? Also warum gibt es das dort bei uns noch nicht?
Das ist die Schlüsselfrage, eine hochinteressante Frage. Da gehen wir 50 Jahre zurück. Mhm. Die USA befanden sich in Vietnam im Kriegszustand. Dort gab es dann die Paramedics. Mhm. Diese Paramedics, Sanitätskräfte, waren durch diese Kriegseinwirkung sehr schnell in der Lage, hochkomplexe medizinische Versorgung, die sonst nur Ärzten zugeschrieben wurde, zu leisten.
Weil sie es mussten
in der Traumatisierung, learning by doing. Mhm. Diese in der Traumatologie ausgebildeten Paramedics, die kamen dann zurück in die USA. Gleichzeitig bestand in den USA, das war, wenn man so will, eine zeitliche Fügung, kann man es bezeichnen, ein großer Mangel an nicht ärztlichen Fachkräften jenseits der ausgebildeten Pflegekräfte, des Nurse Practitioner, die ja eine andere Ausbildung haben wie ZB in der also in Deutschland. Und dann sind die Ärzteverbände auf den Gedanken gegangen, dieses Wissensgut dieser Paramedics doch zu nutzen für Notfallzentren, zentrale Notfallaufnahmen und ihnen einen wissenschaftlichen Rahmen zu geben auf der Grundlage ihrer bisherigen Erfahrungen. Dann wurde das konzipiert und dann wurde der Physician Assistant auf eine breite wissenschaftliche Basis auf dem Boden vorhandenen Wissens. Also eigentlich hat man da ein Rad erfunden, was ohnehin auf der Hand gelegen hätte, aber nicht so wahrgenommen wurde. In der Phase sind wir jetzt auch momentan in Deutschland. Wir haben einen großen Schatz an Erfahrung. Wenn man den akademisiert, haben wir eine wissenschaftlich fundiertere, bessere Versorgung, die, da wiederhole ich mich ja, dann diese Medizinberufe interessant macht. Das Konzept ist so erfolgreich geworden, dass dann auch die medizinische Versorgung auf dem Lande genauso konzipiert wird. Da gibt es dann mehr medizinische Zentren der Niedergelassenen, die Physician Assistant Beschäftigten, die dann rausgehen. Und durch die Telemedizin ist es möglich, dass ein Arzt sofort unmittelbaren Zugriff hat auf das, was der PA auf dem Lande sieht. Und der PA ist ja wissenschaftlich gut ausgebildet und kann dann zum Teil auch schon eigenständig handeln. Und in Kombination mit anderen Berufen wie der Community Nurse ist das Konzept, wo wir uns gut vorstellen können, dass es in Deutschland gut umsetzbar ist. Versorgung auf dem Lande, Zusammenarbeit der Ärzteschaft mit Physician Assistant, mit der Community Nurse, aber auch Berufen, die aus der Sozialarbeit kommen. Ganz wichtig, um Schnittstellen zu besetzen. Medizin wird nicht nur von Ärzten gemacht und Ärzten.
Bleiben wir mal bei dem genau, was man machen kann oder vielleicht auch, was man nicht machen kann. Also kann mir vorstellen, dass viele Schülerinnen und Schüler sich heute vorstellen, sie möchten gerne Arzt werden, ne? Oder Ärzte natürlich. Und jetzt wissen die aus Erfahrung oder vom Erzählen, dass das Medizinstudium mit einem riesigen NC verbunden ist. Das heißt, viele legen das eigentlich gleich für sich ad acta, weil sie sagen, na gut, so ein Schnitt von 1,0, den schaffe ich ja nicht. Wie soll ich da jemals Arzt werden? Das funktioniert nicht. Was würde mir denn zu einem Arzt fehlen, wenn ich diesen Weg einschlagen würde? Also bin ich dann wie so eine Art Arzt-Light oder wie könnte man das bezeichnen? Was fehlt mir dann zu einem richtigen Arzt sozusagen?
Also den Begriff Arzt-Light, den versucht man berufspolitisch zu vermeiden, weil das sonst als Konkurrenz zur Ärzteschaft angesehen werden kann. Nun, um Facharzt zu werden oder ein erfahrener Facharzt zu sein, das ist eine Aus- und Weiterbildung, die 15 Jahre dauert. Mhm. Und dieser Standard zeigt ja auch dann den Qualitätsstandard. Aber durch dieses wissenschaftliche Studium gepaart aus dem Abitur kommend, ZB oder mit dem Fachabitur kommend, werden sie durch dieses wissenschaftliche Studium in die Lage versetzt, viele ärztliche Tätigkeiten zu leisten. Da hat auch der Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt, dies da lautet, dass ärztliche Leistung delegierbar ist an medizinisches Personal, aber auch an studentisches Personal, wenn eine Fachärztin, ein Facharzt sich davon überzeugt hat, dass die übertragene Aufgabe auch geleistet werden kann. Und da gibt es nur die Ausnahme des Facharztstandards, also die Physician Assistant, die Arztassistenten, wenn jetzt keine Herztransplantation wahrnehmen und dann auch noch in Transfusion und Strahlenschutz, aber ansonsten können sie viel machen. Sie können den Patienten annehmen, Sie können die Anamnese erheben, Sie können die körperliche Untersuchung durchführen, Sie können nicht invasive Untersuchungen veranlassen.
Also alles, was unter die Haut geht, ist erstmal...
aber selbst die Blutabnahme ist dann noch möglich, okay. Aber Strahlenschutz, also Anordnung eines radiologischen Befundes nach Rücksprache mit dem Arzt ist möglich, aber das bedarf der Rücksprache. Das heißt, Sie können den Befund so sammeln, wie ihn ja auch der Assistenzarzt in der Klinik, in der Praxis sammeln würde, um ihm dann dem Oberarzt, der Oberärztin, einem Facharzt vorzustellen. Das heißt, Sie können sehr viel eigenständige Leistung erbringen, die dann aber fachärztlich vorgestellt wird und dann bespricht man das gemeinsame Konzept, wie es denn jetzt weitergeht, welche Therapie, die fachärztlich entschieden wird, wo aber das Operative, also das Operative, die Weiterführung insofern, wiederum vom Physician Assistant übernommen wird.
Das heißt, der Physician Assistant hat nie alleine die Verantwortung über Patienten, sondern da steht immer noch ein Arzt oder ein Arzt dahinter. Ich könnte jetzt nicht selber eine Praxis als PA eröffnen sozusagen, sondern ich brauche immer diesen Arzt, der das Ganze ja sozusagen verantwortet und unter dessen Leitung ich stehe sozusagen.
Ja. Ja, die eigene Verantwortung hat er schon. Er muss das, was er studiert hat, dann auch fachlich rechtfertigen können. Angenommen, er begeht fachlich eine Nachlässigkeit, obwohl er wieder besseren Wissens es wissen müsste, dann hat er schon eine Verantwortung. Also eine hohe Verantwortung ist gegeben. Aber das, was Sie meinen, ja, das stimmt. Die Verantwortung hat eine Fachärztin, ein Facharzt. Ein Physician Assistant ist auch in den USA so nicht. Das ist auch in England so nicht und in den Niederlanden. Würde jetzt keine eigene Praxis durchführen können, würde er nicht durchführen wollen, weil die Bestimmungen so restriktiv sind. Aber er kann sich umso mehr beruflich entfalten mit sehr viel handwerklichen, wissenschaftlichen, diagnostischen, das er entfaltet und dann mit dem Hintergrund der fachärztlichen Kompetenz sehr viel leisten kann. Er kann endoskopieren, das darf er. Wobei dann der Facharzt den letzten Blick durch das Endoskop natürlich hat, aber die Einleitung und auch die Einführung im wahrsten Sinne des Wortes des Endoskopes, auch in der HNO-Medizin als Beispiel, die Endoskopie, die einfach zu erlernen ist. Also er kann sehr, sehr viel tun. Vergleichbar ähnlich wie ein Assistenzarzt es durchführt. Wobei er nicht in der Konkurrenz zu einem Assistenzarzt steht, um Gottes Willen nein. Denn wir müssen ja unsere Assistenzärzte in Fachärzte überführen. Aber der Physician Assistant entlastet auch den Assistenzarzt von ganz viel Arbeiten, sodass der sich auf seine fachärztliche Weiterbildung konzentrieren kann.
Im normalen medizinischen Studium ist es so, dass ich erstmal eine allgemeinmedizinische Ausbildung in alle möglichen Bereiche mache. Dann ja in ein Krankenhaus beispielsweise gehe, ne? 5 Jahre so eine, wie nennt sich das? So eine Fach, eine
Weiterbildung zur Facharzt.
Das mache ich dann in den 5 Jahren?
Das macht man in den 5 Jahren nach dem Studium, nach der Ausbildung.
Entscheide ich mich als fertiger Mediziner sozusagen, in welche Richtung ich gehen will. Das kann alles Mögliche sein. Wie ist das beim PA? Da habe ich auch ein grundlegendes Studium und dann entscheide ich mich für irgendeine Fachrichtung? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben es an der ISPA so konzipiert und es ist auch, kann man sagen, ein neuer konzeptioneller Gedanke in Deutschland. Also der Physician Assistant bekommt erstmal eine grundlegende medizinische Ausbildung in einem medizinischen Studium. Es ist ein medizinisches Studium. Gelehrt wird nach einem Curriculum der Bundesärztekammer die klinische Anatomie und die Physiologie und die Chirurgie und die innere Medizin und Notfallmedizin, Pharmakologie. Das wird alles gelehrt. Und das schließt dann mit einer Bachelorarbeit ab. Zusätzliches Wissen in Public Health, auch in Controlling, in BWL, das ist Bildung. Also er bekommt eine breite Basis. So, und dann bieten wir an der ISPA den sogenannten Fach-PA an. Das heißt, nach dieser dreijährigen, das ist ja ein sechssemestriges Studium, kann er sich spezialisieren. Momentan ist in Planung Kardiologie, Nephrologie, das gibt ja auch fachlich eine interessante und auch nachvollziehbare Kombination, Notfallmedizin. Die werden begehrt sein. In jeder zentralen Notfallaufnahme sind sie heute schon. Und in Psychiatrie, das sind die Pläne. Und in Allgemeinmedizin wollen wir auch den Fach-PA anbieten. Und das kann man als Zwischenschritt sehen auf dem Weg zum Master. Man hat dann den Master und wenn man dann immer noch nicht akademisiert.
Also der Master ist sozusagen dann die Fachspezialisierung, wenn man so will.
Der Fach-PA ist die Fachspezialisierung und der Master.
Der schließt aber nicht mit dem Master ab, der Fach-PA.
Muss nicht mit dem Master abschließen. Mhm. Man kann dann auch, das ist ein weiteres Jahr mit zwei Semestern, den Fach-PA machen. Mhm. Und dann kann man auch den Master noch machen, was ja eher einem akademischen Standard für sich, dem man entspricht, mhm. hat.
Muss ich das im Anschluss direkt machen oder kann ich auch erstmal den Bachelor machen, kann dann, keine Ahnung, ein paar Jahre arbeiten, vielleicht dort, wo ich vorher auch war und dann, wenn mir irgendein Fach besonders gefällt und ich kann wahrscheinlich auch mehrere Fach-PAs machen,
wenn ich das möchte. Okay. In der Tat, haben noch gar nicht drüber nachgedacht, aber in der Tat ist das so, mhm. ja. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Könnt auch mehrere Fach-PAs machen. Also beides ist möglich. Mit dem Bachelor, das ist ja eine gute fundierte Ausbildung an der ISPA, in jeder Praxis, in jeder Klinik in der Zukunft. Ganz, da ist Ärztekammer davon überzeugt, hoch begehrt. Wir werden in ein paar Jahren ohne den Physician Assistant, wäre das nicht weiter denkbar, wie es in den USA, in den Niederlanden ist. Und dann kann man, wenn man so will, in der Tat mehrere Fach-PAs machen, ist ein guter Stimulus. Und man kann den Master machen. Und wenn man den Master hat, ist man in Deutschland ja auch berechtigt, sogar zum Promovieren. Dann ist man kein ärztlicher Arzt, also dieser Dr. Med, aber wie schon erwähnt, der Dr. Med Dingenskirchen.
Dr. Wehrlich, mit dem ich aber immer noch keine eigene Praxis eröffnen kann. Das heißt,
weil die eigene Praxis setzt Facharztstandard voraus.
Okay. Wird es vielleicht denkbar sein, dass in der Zukunft so ein PA-Studium auch anerkannt wird oder in bestimmten Teilen anrechenbar ist auf ein Medizinstudium? Beispiel, ich habe jetzt eben keinen 1,0 Abschluss, entscheide mich jetzt für den Weg des PAs oder auch einer nicht ärztlichen Ausbildung, ja, also
nicht der ärztliche Fachberuf.
Ich mache aber irgendwann den PA und sage irgendwann, ich möchte das jetzt tatsächlich trotzdem noch machen in meiner Karriere und möchte trotzdem noch die medizinische Ausbildung machen. Ist es denkbar, jetzt wird das noch nicht existieren, aber es ist denkbar, dass ich dann vielleicht auch diese Zeit des Studiums, des medizinischen Studiums, dann verkürzt kann, indem ich da Teile anrechnen kann, die ich da vielleicht bereits im Bachelorstudium hatte?
Das ist Zukunftsmusik, aber es ist kluge Zukunftsmusik. Dass das Medizinstudium reformiert werden muss, da machen sich die Leute ganz viel Gedanken. Und dann wird es in der einen oder anderen Weise reformiert, aber es ist trotzdem noch dasselbe. Nur die Didaktik ist eine andere. Und jetzt nicht ärztliche Fachberufe, die diese Kompetenz mitbringen, plus schon ein wissenschaftliches Studium haben, dann durch das klassische Medizinstudium weiterzubilden, das sind doch die Ärztinnen und Ärzte, die man in Wirklichkeit...
Die direkt aus der Praxis kommen sozusagen.
Die aus der Praxis kommen, die wir brauchen. Mhm. Aber das ist gedankliche Zukunftsmusik, die man auch propagieren sollte. Nur in Amerika ist dieses Modell nicht angedacht. Da ist die Durchlässigkeit nicht gegeben. Aber der Gedanke ist ein kluger, aber es ist Zukunftsmusik. Aktuell ist aber die Durchlässigkeit nicht gegeben.
Na, aktuell, so wie ich das verstehe, braucht es ja auch erstmal überhaupt noch eine breite Anerkennung, oder? Also das ist jetzt nicht so wie noch nicht so wirklich ein akzeptierter Beruf, kann das sein? Also habe ich irgendwelche Risiken, wenn ich mich für diesen Weg entscheide?
Da würde ich insofern widersprechen. Es ist ein hochakzeptierter Beruf. Und woran erkennt man das? Dass in der Tat Universitätskliniken der Zwischenzeit bei uns anfragen, gar annoncieren: Habt ihr nicht PAs für uns? Auch Universitätskliniken bezahlen, also in unserer Nähe, in Heidelberg, bezahlt sogar dieses Studium, um an PAs zu kommen. Also ein hochakzeptierter Beruf, der ministerial akkreditiert ist. Das heißt, das zuständige Ministerium, bei uns ist es ein Wissenschaftsministerium, gibt andere Ministerien der Zuständigkeit, sekundär, es ist ein Beruf, der ministerial akkreditiert ist. Die Hochschule muss ministerial akkreditiert sein, um diesen Beruf anzubieten. Was die Anerkennung angeht, die staatliche Anerkennung, derer Bedarf ist ja nicht, um diesen Beruf ausüben zu können. Ganz im Gegenteil.
Solange ich jemanden habe, der mich da einstellt, ja. Ne?
Das ist korrekt. Aber auch das ist in der Entwicklung, weil es gibt Bundesländer, die, wie in Sachsen, den Physician Assistant schon staatlich anerkennen. Aber das ist dann auch, wenn Sie so wollen, auch der Respekt und das Erkennen, diesen Beruf staatlich anerkennen. Wissen Sie, wenn etwas staatlich anerkannt werden soll, dann ist das immer erstmal ein Erfahrungswert zu sammeln. Und da sind die Bürokratien recht schwerfällig. Dass dieser Beruf staatlich anzuerkennen ist, das ist unter den Hochschulen, es gibt derer 26 für PAs, nicht der Ansatz eines Zweifels. Und auch die Bundesärztekammer zweifelt nicht daran.
Wer wäre denn der geeignete Kandidat? Also was müsste ich denn einen Berufswunsch vielleicht selber haben oder welche Motivation müsste ich mitbringen? Welcher Schüler, welche Schülerin wäre denn besonders geeignet, in diese Richtung PA zu gehen?
Es ist ein Beruf, der primär erst einmal eine hohe Empathie voraussetzt. Empathie, das Mitgefühl für das Mitempfinden für seine Umgebung, für die Menschen. Es ist der Beruf, wo sagt, ja, mich interessiert Wissenschaft, aber die praktisch anwendbare Wissenschaft. Ich bediene mich der Wissenschaft, um diese anzuwenden. Ich muss nicht die Biochemie studieren, um als Physician Assistant, auch als Arzt, die Biochemie anwenden zu können. Das ist ein großer Unterschied. Also naturwissenschaftlich interessiert, am Menschen interessiert, auch am Handwerklichen interessiert und auch an dem eigenen beruflichen Fortkommen interessiert. Denn in unserem Gesundheitssystem brauchen wir junge, engagierte Leute, die einen ganz sicheren Beruf haben werden und bereit sind, mit ihrer Empathie für andere Menschen einen hohen wissenschaftlichen, praktischen Standard zu erreichen und eine hohe Anerkennung in der Gesellschaft. Wer ist geeignet? Wer handwerklich interessiert ist, wer wissenschaftlich interessiert ist, und wer für sich in Anspruch nimmt, ja, meine Umwelt, meine Mitmenschen interessieren mich und ich habe ein Bedürfnis zu helfen. Das sind ganz viele Menschen.
Welche Verdienstmöglichkeiten habe ich denn da?
Die Verdienstmöglichkeiten des Physician Assistant entwickeln sich immer mehr. Es gibt ja auch inzwischen einen Verband Deutsche Physician Assistant, einen Bundesverband. Es gibt auch einen Hochschulverband der Physician Assistant. Also man sieht, welche Strukturen da schon vorhanden sind. Und es gibt 26 Hochschulen, die den Physician Assistant schon auch, sage ich mal, subjektiv mit unterschiedlicher Qualität und Motivation anbieten. Da hat man die Freiheit der Entscheidung. Das darf und muss und soll man sich aussuchen. Aber nun gut. Und momentan hat der Physician Assistant Verband veröffentlicht, dass ein Bachelor Physician Assistant abschließt. Der kann momentan mit einem Gehalt an der Klinik von gut und gern 50.000 Euro rechnen.
Und so ein Einstiegsgehalt.
Ja, und was den Master angeht, gibt es dann weitere. Aber momentan ist es Verhandlungssache. Aus meinem Studiengang, ich denke jetzt an eine ausgezeichnete Studentin, die ist in der Kardiologie in einer Klinik, hat ihre eigene Sprechstunde, die sie dann vorstellt. Und die hat, so hat sie mir mitgeteilt, ein Gehalt von 5.000 Euro brutto im Monat. Weil sie sagt, sie bringt diese Leistung, weil ein Physician Assistant ist in aller Regel dem Arbeitgeber sehr loyal gegenüber, weil er darauf brennt, die ärztliche Tätigkeit zu machen. Und wenn der Arbeitgeber ihn da unterstützt, fördert, weiter ausbildet, der bleibt an der Klinik, der bleibt an den Praxen. Da ist kein Wechsel nach 4, 5 Jahren.
Darf ich noch eine Frage dazu stellen? Das gilt ja jetzt vor allen Dingen für die im klinischen Bereich, also stationären Bereich tätigen PAs. Was gibt es denn für Erfahrungen jetzt im niedergelassenen Bereich und wo sind da die Probleme oder Stolperstellen?
Im niedergelassenen Bereich sehe ich den Physician Assistant gleichermaßen. Ich komme ja aus, gut, habe beides erlebt, die Klinik und die Niederlassung, aber ich war länger niedergelassen. Lassen Sie mich weiter ausholen. Wenn ich als Niedergelassener, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt, einen Physician Assistant gehabt hätte, der hätte mir den Patienten angenommen, der hätte mir die Anamnese, die Voruntersuchung, hätte den Patienten durchgespiegelt und je nach Symptomatik schon die ersten Befunde erhoben und hätte ihn mir vorgestellt, wir hätten es besprochen, das hätte mir einen enormen Zeitgewinn gebracht. Diesen enormen Zeitgewinn hätte ich in der Praxis sehr sinnvoll anwenden können, indem ich mehr Patienten machen kann, indem ich vielleicht auch für Sozialverbände, für Berufsgenossenschaften, für Sozialgerichte mehr Gutachten machen kann, je nachdem. Es ist ja auch eine gesellschaftliche Tätigkeit. Also das heißt, der Zeitgewinn, der Physician Assistant mir gibt, gegeben hätte, der ist nicht zu unterschätzen. So, jetzt wird man häufig gefragt, ja, kann denn die niedergelassene Ärztin, niedergelassene Arzt die Leistung des Physician Assistant direkt abrechnen? Das ist momentan noch nicht gegeben, aber mittelbar schon. Denn wenn der Physician Assistant die Vorarbeit macht und die Ärztin, Arztin, Patient ZB gesehen hat oder gar telemedizinisch gesehen hat, dann, so ist mein Wissensstand, ist, es wird ja heute viel nach Pauschalleistung abgerechnet, diese Pauschalleistung abrechenbar. Es gibt sogar, und das ist in Baden-Württemberg der Fall, besondere Formen, wir nennen die hausarztzentrierte Versorgung. Da hat die Krankenkasse, es ist die AOK, sogar Stipendien für PAs ausgelobt. Das heißt, Praxen, die an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen und einen Physician Assistant ausbilden, da gibt die AOK ein Stipendien. Das sind 300 Stipendien in Baden-Württemberg pro Jahr. Hinzu kommt, dass die Ärztin, Arzt, hausarztzentrierte Versorgung, die einen PE angestellt hat, einen Add-on auf das Budget bekommt. Und dieses Add-on auf dem Budget finanziert den Physician Assistant allemal. Das ist das Baden-Württemberger Modell. Wenn man das vervielfältigen würde, in der niedergelassenen ambulanten Versorgung, über 90% der Patienten werden ambulant versorgt. Da haben Hausärzte einen ganz hohen Stellenwert, unsere Fachärzte und Fachärzte. Das wäre dieses Modell übertragen auf andere Bundesländer. Es ist ein Wollen.
Auf welche Zeit ist dieses Modell angelegt?
Gibt's da eine bestimmte unbegrenzt.
Aber muss ja irgendwann mal, wenn es ein Modell ist, muss es ja irgendwann mal evaluiert werden.
Nein, das hausarztzentrierte Modell, es nennt sich Modell, aber das existiert jetzt schon seit Jahren.
Okay.
Das ist meines Wissens erst einmal also unbegrenzt.
Es ist hausarztzentrierte Versorgung, das gibt es überall.
Es wird immer wieder und speziell in Baden-Württemberg mit diesem Add-on und das wird immer wieder evaluiert und fortgesetzt.
Aber ist Medizin und medizinische Versorgung und Ausbildung auch Ländersache? Ausbildung ja, aber die medizinische Versorgung, ist das nicht, das ist doch ein Bundesministerium, oder?
Es ist keine Ländersache. Es ist letzten Endes, also das System funktioniert so, dass die Gesetzgebung der Gesetzgeber, und das ist ja in aller Regel dann der Bund, die flächendeckende ambulante Versorgung den kassenärztlichen Vereinigungen übertragen hat. Mhm. Und da die kassenärztlichen Vereinigungen wiederum sind Partner der Krankenkassen, der vielfältigen Krankenkassen. Und auf dieser Ebene lässt der Gesetzgeber, da gab es eine gesetzliche Entwicklung, Spielraum. Und die hausarztzentrierte Versorgung heißt jetzt nicht, dass nur der Hausarzt da tätig wird. Er ist der primäre Ansprechpartner. Aber in dieser hausarztzentrierten Versorgung, da ist der Hausarzt im Zentrum, sind sehr wohl fachärztliche Praxen assoziiert, die dann mit den Hausärztinnen und Hausärzten zusammenarbeiten. Ein Erfolgsmodell in Baden-Württemberg.
Okay. Nochmal zurück zu den Schülerinnen und Schülern. Muss ich denn zwingend ein Abitur haben, um das studieren zu können? Oder welche Wege habe ich denn auch vielleicht alternativ, in so einen Beruf dann irgendwann mal zu kommen?
Es gibt mehrere Zugänge zu diesem Studium. Einmal A, wenn man ein Abitur oder Fachabitur hat, eine vielleicht schon abgeschlossene Weiterbildung in einem medizinischen Fachberuf. Das mag die Notfallarztsanität sein, das mag im Labor sein, das mag in der Pharmakologie sein, in der Pflege, MFA. Gibt ja viele Abiturienten, die diesen Weg gegangen sind. Die können abgeschlossene Berufsausbildung, Abitur, Fachabitur, sofort anfangen zu studieren. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, dass Angehörige von medizinischen Fachberufen, Pflege, Notfallsanität, wie eben zitiert, auch ohne Abitur studieren können. Die brauchen aber eine zweijährige Berufserfahrung, um das Abitur damit über die Berufserfahrung zu kompensieren. Aktuell, das kommt aber auf das Land an, gilt noch, dass zusätzlich der Abschluss in dem erwählten Beruf Pflege, MFA, dass dieser Notenabschluss nicht schlechter 2,5 sein soll. Aber selbst wenn der schlechter wäre, gäbe es sogar Möglichkeiten, würde jetzt zu weit führen. Aber auch da ist eine Entwicklung auch seitens der Ministerien in Gange, dass diese 2,5 nicht mehr das alleinige Kriterium ist. Also auch ohne Abitur mit abgeschlossener Berufsausbildung studierbar. Dann gibt es noch den dritten Weg, dass dann Abiturienten, Abitur, Fachabitur, direkt auch ohne einen medizinischen Fachberuf erlernt zu haben, in dieses Studium können. Die machen dann ein sogenanntes vorklinisches Studium, so nenne ich es jetzt mal. Das ist ein einjähriges Studium, wo aber die Absolventen dann entweder in den Praxen oder in den Kliniken herangeführt werden an das Wissen einer MFA. Da gibt es ein Curriculum. Und sie werden als Studenten angestellt, bekommen auch ein studentisches Salär, ein Handgeld und das Studium bezahlt. Also ist ideal. Lernen curriculär bestimmte Voraussetzungen, wie man es in der Medizin braucht. Kontakt mit Menschen, mit der Bürokratie, Kontakt mit der medizinischen Versorgung. Und nach diesem einen Jahr der sogenannten Vorklinik, haben wir ja auch im Klassenmedizinstudium, gut, ein bisschen anders konzipiert, geht man dann in das Hauptstudium. Und das endet dann mit dem Bachelor und dann kann man aber dann auch den Fach-PA machen, dann kann man auf dem Weg zum Master fortschreiten. Wir haben also mehrere Türen geöffnet für, sind nicht nur junge Menschen, auch schon erfahrene Kräfte sagen, bin ich denn zu alt für dieses Studium? Niemals. Meine älteste Studentin war 55 und die ist eine der besten PAs heute. Klar, Berufserfahrung, wissenschaftliches Studium. Also eine ganz breite Basis, einen tollen Beruf mit ärztlicher Tätigkeit zu studieren.
Also ein recht junger Beruf insgesamt, wenn man sich alle Berufe mal anguckt, die so existieren, wo es aber auch einfach noch nicht so viele gibt davon in Deutschland, die aber unbedingt gebraucht werden. Das heißt, ein absoluter Beruf mit Zukunft.
Definitiv. Und es ist ein Vorteil, ein junger Beruf zu sein. Warum? Weil unsere etablierten Berufe sind das, was sie sind, etabliert. Da gilt so der Mechanismus, das haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir das ändern? So nach dem Motto, einmal MFA, immer MFA, einmal Notfallsanität, immer Notfallsanität. Und das Interessante an diesem jungen Beruf ist doch, dass wir jetzt Gestaltungsmöglichkeiten haben mit einer großen Dynamik.
Vielen Dank.